Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit einer Ausgründung aus der Firma Mehrwerk. Das Produkt MPMX, jetzt als eigenständige Firma, geexited an Fortino Capital. Wir sprechen mit dem CEO von MPMX bei Mehrwerk, Konstantin Wem-Schulte. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, in dieser Folge geht es um Process Intelligence Software MPMX, die als Spin-off aus Mehrwerk hervorgegangen ist. Konstantin schildert seinen Weg vom Werkstudenten bis zum CEO und wie er aus einem SAP-nahen Beratungshaus ein internationales B2B-SaaS-Produktunternehmen mit aufgebaut hat. Er erklärt, wie MPMX sich von Celonis differenziert, warum Plattformunabhängigkeit, zum Beispiel Qlik, Snowflake, Databricks, entscheidend wurde und wie der Einstieg von Fortino Capital das Fundament für Internationalisierung und KI-Innovation gelegt hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Konstantin Wem-Schulte und mit mir Matthias Ernst. Let's go! Hallo Konstantin, ich grüße dich.
Hi, grüß dich.
Das freut mich, dass es so spontan geklappt hat. Die Intro kam über unseren guten Freund Mark Miller von Carsquare. Der meinte, ich soll mal unbedingt mit dir reden, weil du eine ganz besondere Software-Founder-Geschichte zu erzählen hast. Und so ein bisschen steckt da das Detail irgendwie in der Unterscheidung zwischen Mehrwerk und MPMX. Also du bist jetzt gelistet als CEO von MPMX und vorher warst du als Geschäftsführer von Mehrwerk. Aber MPMX ist eine Mehrwerk-Firma, es ist also verstrickt. Vielleicht erzählst du mal unseren Zuhörern, was MPMX ist und wie das mit Mehrwerk zusammenhängt.
Ja, danke dir für die Einladung. Freut mich sehr, hier im Podcast dabei sein zu dürfen. Ja, wir haben in der Tat eine bisschen besondere Reise hinter uns. Nicht ganz typisch, glaube ich, für ein B2B-SaaS-Company. Das Produkt MPMX, du hast gerade schon danach gefragt, ist eine Process Intelligence Software, mit der wir automatisiert anhand von Datenspuren in Systemen wie SAP, aber auch anderen Unternehmensanwendungen die Geschäftsprozesse rekonstruieren können. Und es gibt sehr, sehr spannende Insights, gerade auch im Vergleich zu klassischer Business Intelligence oder klassischem Reporting, weil ich tatsächlich sehr, sehr gezielt auch meine Unternehmensperformance steigern kann, kritische Geschäftszahlen verbessern kann und da auch mit AI-Unterstützung im Prinzip sehr, sehr stark auf den Unternehmenserfolg einzahlen kann.
Und wir haben tatsächlich... Im Bereich Process Mining, die Top-Brand, die am einfällt, wäre wahrscheinlich Celonis, oder?
Ja, also. Nee, absolut. Ist unser Hauptwettbewerber, muss man ganz klar so sagen. Und haben auch den Markt so bereitet und tun das nach wie vor sehr, sehr aktiv und wir surfen sozusagen auf der Welle mit.
Was keine schlechte Strategie ist, wenn du einen Marktbereiter hast, der dann aber auch noch so viel Traction hat. Also ich glaube, ich muss jetzt fairerweise sagen, sind glaube ich jetzt ein bisschen vom Dekacorn wieder runtergerankt worden, aber ein paar Milliarden ist die Firma immer noch wert. Ich denke, da kann man auch im Windschatten noch eine ordentlich große Firma aufbauen, oder?
Das ist so, tatsächlich. Und wir unterscheiden uns, glaube ich, auch ganz gut von den Kollegen aus München, indem wir ein paar Sachen auch ein bisschen anders machen. Und das erfreut sich tatsächlich großer Beliebtheit und Zufriedenheit bei den Kunden, die wir so aufschließen. Und das sind tatsächlich gar nicht nur dann so kleinere Unternehmen oder Mittelständler, wo man jetzt vielleicht denken würde, dass man dann so in dem Marktsegment dann sich fokussiert, sondern wir haben wirklich auch das gesamte Spektrum von Mittelstand bis hin zu großen Corporates weltweit, die mit uns arbeiten. Also was man vielleicht kennt, ist eine Rewe oder eine Linde oder so. Das ist jetzt eben nichts Kleines.
Ja, genau.
Aber wir haben das Produkt tatsächlich unter der Ownership von Mehrwerk angefangen zu entwickeln. Und ich glaube, das Spannende ist, dass wir als Mehrwerk nicht als Produktfirma gestartet sind, sondern die Mehrwerk im Prinzip gegründet wurde, eigentlich mal als unabhängiges Unternehmen für softwarebasierte Geschäftsprozessoptimierung. Also da steckt schon das Thema Geschäftsprozess und Optimierung irgendwie drin, aber eben nicht mit einem eigenen Produkt, sondern eigentlich damals eher als Händler für Softwarelösungen, insbesondere im SAP-Kontext, wo wir SAP-Zusatzlösungen vermarktet haben, teilweise auch implementiert haben. Und dann allerdings sehr, sehr schnell auf der Data Analytics-Schiene gelandet sind, weil wir einfach festgestellt haben, dass damals der Bedarf an Datenanalyse mit sehr effizienten und anwenderfreundlichen Anwendungen sehr, sehr großen Bedarf hatte. Das konnten einfach die großen Anbieter wie eine SAP nicht so zur Zufriedenheit unserer Kunden liefern. Und so sind wir dann sehr, sehr schnell so 2012, 2013 in Richtung Data Analytics abgedriftet. Und wir haben dann 2015, 16 das Process Mining Thema kennengelernt und gedacht, hey, das hat so viel Potenzial. Wir haben uns fairerweise auch so die Lösung am Markt angeschaut, auch welche, die du gerade erwähnt hast, und aber für uns festgestellt, das genügt unseren Ansprüchen an Datenintegration, an Anwenderfreundlichkeit nicht so in der Form. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren das mal aus, ob wir nicht was Eigenes bauen können. Haben das gemacht, tatsächlich nicht von Scratch, sondern auf Basis von einer Datenanalyseplattform namens Qlik. Kennt man vielleicht auch, großes schwedisch-amerikanisches Unternehmen, was sich damals und auch heute nach wie vor durch eine sehr leistungsstarke In-Memory-Datenbank ausgezeichnet hat, was einfach bedeutet, dass ich super schnell große Datenmengen verarbeiten kann. Und ja, durch diese Kombination sind wir extrem schnell erfolgreich geworden, weil wir natürlich viele Dinge, die man sonst so von Scratch entwickeln muss, nicht neu machen mussten. Und das hat sehr gut funktioniert, sodass wir dann tatsächlich vor 3 Jahren auch, als der erste Magic Quadrant von Gartner rauskam, direkt Leader geworden sind.
Ja. Hervorragend. Das ist passt eh gut, weil wir machen gerade so eine Reihe hier von irgendwelchen Top-Listen, ja, irgendwie, okay. ob das jetzt Sifted Rising 100 SaaS Companies in Europe ist oder Creandum hat so ein paar Seed Funding Runden genannt, und jetzt machen wir mal ein bisschen Gartner, so ganz, ganz traditionell.
Ja. Forrester kann ich auch noch liefern, also das haben wir tatsächlich auch geschafft.
Nice. das ist ja schon gestandenes Ranking auf jeden Fall. Ja, sag mal, jetzt Mehrwerk, ja, muss ich fairerweise sagen, hat mir vorher nichts gesagt, ja, und ich sehe jetzt auch, du hast ja auch erwähnt, irgendwie 2015 habt ihr ein bisschen geschiftet, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, was, ne? Du hast eine längere Reise in Mehrwerk irgendwie hinter dir, vorher hast du ein bisschen am KIT, also Karlsruhe Institute of Technology studiert, irgendwie, korrekt. Wie kommt man denn dazu, irgendwie bei einer Mehrwerk einzusteigen,
wie bist du drauf gekommen? Tatsächlich, ja. Also ich habe Wirtschaftsingenieur studiert. In Karlsruhe ist die Besonderheit, damals gab es keine Wirtschaftsinformatiker, sondern man konnte alles, was Ingenieur war, auf Informatik switchen. Das habe ich gemacht und habe natürlich mich sehr viel mit Technologie und auch klassischer BWL auseinandergesetzt und habe dann die Mehrwerk eigentlich über einen Kommilitonen kennengelernt, der gesagt hat, hey, die brauchen Unterstützung mit Werkstudenten, was ihre Systemlandschaft angeht. So ein typischer Werkstudentenjob. Ja. Und dann habe ich da Linux-Server betreut, das erste CRM-System zum Laufen gebracht, ja, und dann einfach gute Beziehungen zu den Jungs entwickelt. Die waren damals auch noch sehr klein, das waren nur 5, 6 Leute. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, jetzt machst du jetzt so die klassische Beraterkarriere, wie das so der vorgezeichnete Weg ist eines KIT-Wirtschaftsingenieurs-Absolventen. Oder lernst du jetzt bei Mehrwerk richtig Unternehmertum, weil Firma ist recht klein, da kriegt man eigentlich alles mit, was es so braucht. Und mich hat auch das Geschäftsmodell damals sehr überzeugt, weil die Gründer von Mehrwerk waren alles gestandene SAPler ehemals, die dann wirklich auch super vernetzt so in der SAP-Welt waren. Und ich habe gesagt, ach komm, mach mal 2, 3 Jahre Mehrwerk, lernst mal Unternehmertum, Business Development, Enterprise Sales, wie das so geht. Ja, das hast du an der Uni nicht so richtig gelernt. Und danach kannst du ja dann immer noch die klassische Beraterkarriere machen.
Und gut, jetzt in eine 6-Mann-Bude gehen und sagen, ich lerne jetzt Enterprise Sales, ist natürlich auch, habt ihr schon eine ganz gute Vision gehabt. Wie groß ist Mehrwerk jetzt?
Wir sind jetzt so gute 60 Leute, tatsächlich. Genau, aber das mit dem Enterprise Sales war nur möglich, weil die Gründer halt alle aus dem Enterprise Sales von SAP kamen. So. Ja. Genau. Und das war dann wirklich so Druckbetankung an Learning. Aber, und das ist was mir bis heute wichtig ist, die Mehrwerkkultur war sehr stark davon geprägt, dass man früh Verantwortung übernehmen konnte, wenn man das wollte. Und das habe ich bekommen, diese Möglichkeit, und dann auch genutzt, weil ich bin so jemand, ich übernehme gern Verantwortung und mache dann auch Dinge, setze sie um. Und sonst wäre das auch nicht entstanden. Ne? Also ich konnte mir dann quasi mit erstmal Werkstudenten und 1, 2 Kollegen aus dem Consulting so ein Prototyp zusammenbauen. Ja, ich glaube, die Freiheit kriegt man jetzt nicht überall. Und so ist das dann halt entstanden. Ja. Und
Das heißt, du bist dann schon einmal von Werkstudent zu Managing Director von ganz unten die Ranks hochgewandert.
Ja? Absolut.
Ja. Was mit dem, also ergänzend dann zu dem Gründerteam, oder ist das ursprüngliche Gründerteam dann irgendwann rausgegangen operativ?
Nee, also es war so, das Gründerteam hat 2019, 20 rum die Entscheidung getroffen, die Mehrwerk an die Netgo-Gruppe zu verkaufen, weil tatsächlich ein Teil aussteigen wollte, und man auch überlegt hat, hey, was könnte jetzt ein guter Hafen sein für die Mehrwerk, weil das war ja zu dem Zeitpunkt eben auch noch ein bisschen, ich sag mal salopp, ein Gemischtwarenladen. Ja, das soll jetzt gar nicht disputierlich klingen, das hat uns tatsächlich auch sehr stark gemacht, weil wir eine gute Risikostreuung hatten, weil sich das gut ergänzt hat. Aber MPMX war halt, also damals hieß es noch MPM, war halt noch ein aufstrebendes Pflänzchen, ja, und man hat dann eben geguckt, wo findet man denn einen Hafen für die gesamte Firma? Und das ist dann die Netco-Gruppe geworden. Und in dem Zuge war dann eben abgestimmt, dass ich in die Geschäftsführung mit reingehe, um dann eben auch die Kollegen, die eben ausgestiegen sind, dann ja, nachzufolgen. Und genau, dann haben wir im Prinzip jetzt die letzten 4,5, 5 Jahre innerhalb der Netco die Mehrwerk weiterentwickelt zu einer Produktfirma. Die Teile, die sozusagen nicht mit MPMX verbunden sind, innerhalb der Netco in die Software Division überführt, was eben auch wichtig war, dass die da ein gutes Zuhause haben. Das hat auch sehr gut geklappt, muss ich echt sagen, mit den Netco Software Leuten war eine super Zusammenarbeit. Wir haben die Mehrwerk wiederum verstärkt, auch mit Netco Software Leuten, die sich extrem gut auskennen mit Automatisierungsthemen, was ein super wichtiger Punkt ist im Kontext von Process Mining. Ja, und so ist dann die heutige Mehrwerk entstanden und deswegen nennen wir die auch eigentlich so intern New Mehrwerk, weil das im Prinzip zwar die nach wie vor die rechtliche Legal Entity ist von damals so, aber halt doch mittlerweile einfach ein ganz anderes Unternehmen, als es noch vor 10 Jahren war.
Ja, okay. Ich glaube, dann lichtet sich so bei mir da jetzt so ein bisschen das Feld. Ja, okay, also ich habe verstanden, ihr habt die Mehrwerk ursprünglich als Nicht-Produktfirma gegründet, dann sind die Gründer raus, ihr habt den ersten Exit gemacht an Netco, habt sozusagen dieses noch gemischtbaren Geschäft, wo MPM, also die Process Mining, das Process Mining Tool oder das noch nicht so groß war, es war einfach nur ein Teil davon, ja, das ist dann übergegangen und jetzt ist aber MPM zu MPMX geworden, ist auch so groß geworden, dass dein Hauptfokus darauf geht und jetzt irgendwie Fortino Capital eingestiegen ist und sozusagen aus dieser Historie raus insbesondere MPMX rausgekauft hat.
Absolut, genau. Und das freut uns auch mega, weil wir haben echt jetzt die letzten 2 Jahre überlegt, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch den Schritt zu gehen, wann sind wir als Unternehmen mature genug im Sinne von Eigenständigkeit, aber auch vom Produkt her. Wir haben nämlich tatsächlich auch produktseitig die letzten 2 Jahre uns auch nochmal ganz schön weiterentwickelt, nämlich unsere Lösung auch nicht nur auf Click basierend zum Laufen gebracht, sondern eben auch deploybar auf anderen Datenplattformen gemacht. Das heißt, wir können auf Snowflake laufen, auf Databricks und so weiter. Ja. Und das haben wir jetzt tatsächlich gemacht das letzte Jahr und jetzt war einfach der perfekte Zeitpunkt, um da jetzt auch mit einem Investor an den Start zu gehen, der auch wirklich uns internationalisieren kann, der aber eben auch in Innovation noch bereit ist zu investieren. Und da ist Fortino echt ein perfektes Match. Also da freuen wir uns extrem, dass das so gut jetzt geklappt hat.
Ja, wenn es jetzt um Finanzierung geht, dann möchte ich gerne auf unseren Werbepartner Float hinweisen. Float ist ein Gamechanger bei der Finanzierung von SaaS-Unternehmen, denn ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren wollt, so wie jetzt hier MPMX, dann bietet Float verschiedene Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse, ganz ohne Equity dabei abzugeben. Float ist vor allem unkompliziert, das Onboarding ist super einfach, ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt nur das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, sodass es keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die euch zuhören und individuell auf euch eingehen können, nicht mit automatisierten Systemen. Ihr seid jetzt vielleicht nicht der Experte für ein Go-to-US-Market, ja, dafür gebt ihr kein Equity ab. Ist auf jeden Fall eine Alternative, die man, wenn man Cash haben möchte, einmal anschauen könnte. Dafür sprecht doch einfach mit janis@gofloat.io, verlinke ich auch in den Shownotes, oder besucht einfach gofloat.io und probiert da mal den Rechner aus, den Calculator, um eure Optionen durchzuspielen. Und als kleiner Hinweis in eigener Sache, Float wird natürlich auch beim Summit vertreten sein. Da könnt ihr vor Ort mit den Kollegen direkt sprechen, genau wie die meisten unserer Podcast-Gäste dort auch sind. Also falls ihr hier Fragen zu den Podcast-Themen habt, schaut doch einfach am 9. Oktober in Berlin beim Artist Summit vorbei. Dort könnt ihr mit den ganzen Podcast-Gästen und unseren Partnern persönlich sprechen. Wir sehen uns dort, jetzt zurück im Podcast. Viel Spaß.
An der Stelle wieder, weil ich versuche immer so für andere Founder, die in ähnlichen Situationen sind, ja, vielleicht mit komplett anderen Produkten, aber so die Vergleiche zu ziehen. Und die Frage, die mir jetzt gerade in den Kopf kam, ist so, habt ihr sozusagen für den Exit oder für den Einstieg von einem Investor sozusagen diese anderen Plattformen wie Snowflake und Databricks angebunden, damit euer Produkt sozusagen dann ready ist für Growth und Internationalisierung? Oder war es wirklich andersrum, dass ihr das gemacht habt und dann habt ihr gemerkt, oh, guck mal, jetzt haben wir so viel, jetzt können wir nochmal richtig Gas geben, da könnten wir ein bisschen Geld brauchen?
Also es war ehrlicherweise sowohl als auch. Also uns war klar, mit einem Produkt, was jetzt ausschließlich auf Klick basiert, sind wir nicht super interessant für Investoren, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, das ist einfach so das Game ein bisschen, weil eben auch die Skalierbarkeit nicht so vielleicht gegeben ist. Ja. Allerdings muss man eben auch sagen, technologisch haben wir halt auch gelernt in den letzten Jahren, dass der Markt sich extrem weiterentwickelt hat. Also als wir angefangen haben mit MPM, war das Thema zentrale Datenplattform, Datenstrategie, KI-Anwendung und so weiter natürlich noch überhaupt nicht so spruchreif, wie das heute ist. Und in den letzten Jahren hat sich tatsächlich der Markt dahin entwickelt, dass Unternehmen heute auf zentrale Datenplattformen setzen, ja, so Plattformen eben im Einsatz haben wie den Databricks oder eine Snowflake. Und wir halt gelernt haben, hey, wir waren schon immer so, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Kombination aus Data Analytics und Process Mining irgendwie gut zusammenbringen. Und das gelingt uns einfach viel, viel besser heutzutage, wenn wir das eben auch nativ auf den Datenplattformen machen. So, deswegen, ehrlicherweise, hat beides eine Rolle gespielt. Wir wollten eine größere Unabhängigkeit, mehr Skalierbarkeit, aber natürlich damit auch eine höhere Attraktivität für einen Investor, der dann das Skalierungsthema mit uns vorantreibt.
Okay. Und was sind jetzt so, wenn ich jetzt eine Softwarefirma hätte oder sagen wir eher ein Tool, ich würde jetzt irgendwie so den Aufbau von einem Tool seit einer Weile begleiten und das merken, es wird irgendwie größer und sinnvoller. Was sind so die Fragen, die du mir empfehlen würdest, die ich mir stellen sollte? Welche Fragen stelle ich mir, bevor ich einen Investor reinhole oder um den richtigen zu finden?
Also die eine Frage ist, hast du die Organisation schon so reif, dass sie auch skalieren kann? Also das war tatsächlich was, wo wir viel Zeit investiert haben und auch gebraucht haben, um uns als Unternehmen so aufzustellen, dass jetzt dann auch eine Skalierung erfolgen kann. Also ist ja oft so bei Softwarefirmen, egal ob sie jetzt auf der grünen Wiese gegründet werden oder ob das jetzt als so ein Team innerhalb eines anderen Unternehmens ist, ja, du fängst klein an, kurze Wege, du klärst die Dinge an der Kaffeemaschine so, ja, dann gewinnst du irgendwie erste Kunden, freust dich mega, aber das ist jetzt mit professionellen Strukturen noch lange nicht irgendwie damit aufgebaut so, ja. Und tatsächlich glaube ich, das war schon ein wichtiger Aspekt. Also wenn man so einen Prozess durchläuft, dann landet man ja irgendwann auch zum Beispiel bei einer Tech-Idee, ja. Die übersteht man auch nicht, wenn man, ich sag mal, nur irgendwie mit der Hand am Arm entwickelt, ja, zumindest nicht, wenn man eine ordentliche Unternehmensgröße erreicht hat.
Mit wem habt ihr die gemacht?
Wir haben tatsächlich zwei gemacht. Wir haben erstmal eine interne gemacht vorab, um auch für uns selber schon mal sicherzustellen, dass wir an die wichtigsten Dinge gedacht haben. Das haben wir mit Tech Miners gemacht aus Berlin.
Grüße gehen raus an Julian.
Genau. Ja. Okay. Genau. Und dann haben wir tatsächlich im Rahmen der DD mit Fortino nochmal eine gemacht. Das war mit Phillips & Burns.
Den Julian Steinbuch von Tech Miners hatte ich auch mal im Podcast, um sozusagen so ein bisschen diese Tech-DD Readiness einmal so durchzugehen, damit so Founder wie du dann irgendwie so ein bisschen wissen, was auf sie zukommt
und checken. War eine spannende Diskussion, ja. Auf jeden Fall. Okay. Vor allen Dingen kann man, glaube ich, auch disclosen, weil das wissen viele ja, dadurch, dass wir eben einen wesentlichen Teil unserer Lösung eben auf anderen Plattformen deployen, kannst du bei uns jetzt nur quasi schlechten Fullstack bewerten, weil der Fullstack ist durchaus unterschiedlich, je nachdem, wo der Kunde ist. Und das war dann eine gute Diskussion, hat ein bisschen ehrlicherweise Zeit gekostet, aber war am Ende dann auch alles gut, weil ich glaube, das war dann schlüssig, aber es war halt nicht so komplett nach Playbook, wie man das so kennt.
Genau, und die willst dann vielleicht einmal vorher geführt haben, die Diskussion auch in deinem Kopf glatt gelegt haben, bevor irgendwie du mit einem potenziellen Investor am Tisch sitzt, der merkt, dass du irgendwie ins Eiern kommst. Das ist immer nicht gut.
Ja, korrekt.
Vollkommen fair. Okay. Wenn wir jetzt gerade hier schon bei irgendwelchen Third-Party-Dienstleistern sind, ich denke, welche Rolle hatte Karlsruhe in dem Prozess?
Also Karlsruhe hat die kompletten Prozess begleitet als Investmentbank. Ich muss sagen, das war extremst wertvoll, extrem hilfreich für uns, weil die zum einen uns einen Haufen Arbeit abgenommen haben, klar, weil ich sag mal so, die Aufbereitung der ganzen Dinge Richtung Infomemo und so weiter ist halt schon was sehr aufwendig ist auf der einen Seite und wo du, glaube ich, auch sehr viel Erfahrung brauchst, damit es dann einfach auch crisp ist und zündet, so, ja. Aber natürlich auch die ganze DDs mit begleitet, die ganzen Fragen moderiert. Wir hatten ja mehrere Interessenten auch im Prozess drinne, die dann mit Rückfragen kamen und im Prinzip diese ganze Moderation, diese ganzen Vorbereitungen auch der Management-Meetings. Wir haben auch ganz am Anfang ein Market Sounding gemacht, bevor wir in den richtigen Prozess eingestiegen sind. Auch das hat Karlsberg gemacht, im Prinzip schon mal angeteasert. Einige Investorengespräche haben wir vorab geführt, um einfach so ein bisschen auch die Readiness zu checken. Ja, also einfach so von Anfang bis Ende das ganze Ding begleitet.
Ja. Soll kein Third-Party-Dienstleister Werbe-Podcast werden, aber jetzt mal die Intro von Marc kam, war ich mir relativ sicher, dass er da auch irgendwie involviert war. Das ist ja logisch. Aber genau, und von deiner Seite, wie strategisch bist du dieses ganze M&A-Thema angegangen? Also hast du dir auch so einen M&A-Advisor schon frühzeitig gesucht? Also seid ihr da 3 Jahre lang irgendwie auf Cocktailpartys in Gesprächen gewesen? Oder kam das dann so, okay, ich brauche jetzt irgendjemand, wer sind die Top 3 Advisor, wer gibt mir...
Ja, nee, also haben wir tatsächlich nicht gemacht. Muss man auch dazu sagen, auch die NetGo, wo wir vorher ja waren, ist PE-backed von Waterland. Das sind natürlich auch absolute Vollprofis mit viel Erfahrung und im Prinzip haben die dann auch sich um die Advisor gekümmert oder vorausgewählt und dann haben wir geguckt, welcher passt jetzt am besten. Aber das war jetzt ein relativ schlanker Prozess tatsächlich. Also
vielleicht kannst du für uns mal einordnen, so Deal Size, also genauen Zahlen sind ja wahrscheinlich confidential, aber also du hast eben gesagt, die Mehrwerk ist irgendwie auf 60 Leute gestiegen, aber also wie groß ist MPMX ungefähr im Ballpark und was wie viele Shares gibt man dann an so eine Fortino?
Also ich glaube, ich darf wirklich gar keine Zahlen disclosen. Ich kann nur sagen, es war wirklich eine 100% Transaktion. Also okay. Mehrwerk war vorher unter kompletter Ownership von NetGo mit Waterland backed und die Fortino hat 100% übernommen.
Ja. Okay. Also läuft jetzt aber primär als MPMX bei Mehrwerk? Oder genau, gibt es noch Parallelprodukte weiterhin?
Nee. Ja. Also, genau. Okay. Also das ist, also die Legal Entity heißt auch nach wie vor Mehrwerk GmbH, die ist halt jetzt, wie soll ich sagen, vom Namen her international nur so bedingt tauglich, weil gerade wenn du Prozessoptimierung machst und das Englische dann relativ phonetisch nah an More Work ist, ist das irgendwie ja, ich hatte neulich eine Diskussion mit jemandem, der sagte, du müsst das halt machen wie Volkswagen und so, das ist ja irgendwie auch deutsch, international. Ich sage, ja, nett, aber klingt halt dann doch nicht wie mehr Arbeit. Wir gehen da mit MPMX Brand in den Markt, ja.
Das ist so. Okay, verstanden. Alright, spannend. Jetzt ist ja dann die logische nächste Frage, ist ja einfach so für dich als Founder oder als CEO, du bist jetzt da reingegangen, hast wahrscheinlich einen Auftrag, ich vermute, dass Fortino irgendwann das Ganze dann auch weiter verkaufen will. Wie ist da dein Horizont? Also willst du danach irgendwie nach Mallorca ziehen oder sagst du, nee, das kann man jetzt ähnlich wie Celonis auf ein Multimilliarden-Business aufbauen und da habe ich noch 15 Jahre vor mir. Wie sieht, also ohne dass man dich jetzt ja da in 3 Jahren drauf festnageln sollte, aber wie ist so ein bisschen die ausgesprochene Strategie?
Ja, also es ist definitiv so, dass wir jetzt Mehrwerk MPMX auf das nächste Level hieven werden. Also wir setzen uns gerade auch intensiv damit auseinander, wie wir jetzt zum Beispiel AI-Technologien integrieren und entwickeln werden, sodass das im Prinzip dann auch so die nächste Evolutionsstufe wird. Ich muss ehrlich sagen, ich brenne dermaßen für das Thema und das ist jetzt so eine Riesenchance, die wir jetzt auch nochmal bekommen durch das neue Setup. Ich sehe mich da jetzt nicht irgendwie in 3 oder 5 Jahren irgendwie am Strand Margaritas schlürfen und das war's, sondern ich glaube da schon, dass das ein sehr, sehr langfristiges Thema ist. Vor allen Dingen, also man macht sich da oft keine Vorstellung, aber wenn man guckt, was Unternehmen für Herausforderungen haben mit Prozessen und wie exponentiell diese Probleme auch gerade eigentlich wachsen durch die ganzen KI-Themen. Ja, also da wird für uns wird wohl ein Haufen Arbeit bleiben und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben so ein cooles Team auch jetzt aufgebaut in den letzten Jahren. Das macht so Spaß, hier mit den Leuten zu arbeiten und auch die Fortino-Kollegen sind mega cool. Also da habe ich jetzt für mich jetzt nicht so diese 3 bis 5 Jahre Exit-Perspektive, also eigentlich überhaupt nicht.
Ja. Okay, und dann lass gerne mal inhaltlich reingehen, weil du hast es gerade schon jetzt hervorgelegt, irgendwie AI ist in aller Munde, irgendwie jetzt auch am am 9. Oktober beim Artist Summit irgendwie ist auch einfach immer die Frage, irgendwie bin ich irgendwie bestehende SaaS-Firma, die jetzt irgendwie AI einbauen oder komplett neu denken muss alles, oder bin ich AI-Native und habe so wie Lovable jetzt irgendwie von Anfang des Jahres null auf jetzt 75 Millionen ARR in 7 Monaten aufgebaut. Ja? Also es gibt ja crazy Stories gerade da draußen, das ist wirklich Wahnsinn, irgendwie diese beiden Lager. Und ihr gehört ja jetzt klar zu dem ersten, also ihr seid eine bestehende Softwarefirma, ihr seid die gewachsen über viele Jahre, irgendwie seid ihr auch tief drin. Wenn du sagst Enterprise Sales, ist natürlich auch irgendwie, muss man auch erstmal reinkommen, aber dann bietet AI ja vielleicht jetzt so eine Opportunity, das bestehende Produkt ganz anders leveragen zu können. Wie denkt ihr darüber nach?
Ja, also das ist so. Wir denken da auch tatsächlich relativ disruptiv drüber nach. Ehrlicherweise jetzt auch noch relativ am Anfang im Sinne von, was machen wir jetzt wirklich? Also wir haben uns schon die letzten 2-3 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Wir haben aber zum Beispiel auch ganz klar gesagt, also vor 2 Jahren der Hype so richtig losging, wir gucken uns das erstmal an. Vor allen Dingen ist es so schnelllebig gerade, dass das, was du jetzt vielleicht anfängst, in einem halben Jahr sowieso wieder obsolet ist. Und haben dann entschieden, wir gehen erstmal den Move Richtung der Datenplattform, weil das für uns eine viel, viel bessere Basis auch nochmal ist, um dann AI-Anwendung darauf aufzubauen. So, also im Prinzip erstmal Grundlagen schaffen und dann sozusagen die Erweiterung zu schaffen. Was wir aber sehen ist, und das ist auch tatsächlich ein riesen Mehrwert, den wir bringen, viele machen ja irgendwelche AI-Initiativen, irgendwelche Agents, irgendwelche Chatbots und so weiter und so fort. Es fällt aber trotzdem allen schwer, da richtig eine Value Realization mit hinzubekommen. Also was bringt dir das jetzt wirklich an Prozesseffizienz oder an Outcome? Und was wir ja mit unserer Technologie tun, ist, dass wir im Prinzip so den digitalen Zwilling der Geschäftsprozesse in unserer Plattform haben. Und was braucht eine AI, um erfolgreich zu arbeiten? Sie braucht Kontext. Und was liefert dir Kontext, wenn du den digitalen Zwilling deiner Geschäftsprozesse kennst? Ja? Und das ist so das, wo wir auch gerade stark drauf hinarbeiten und auch schon extrem interessante Ergebnisse sehen, dass wir im Prinzip so die KI-Initiativen unserer Kunden mit unserem Ansatz befähigen, im Prinzip Prozessverständnis zu entwickeln, was eigentlich in dem Unternehmen passiert, ja, um dann einfach bessere Entscheidungen zu treffen.
Ich versuche gerade mal so ein bisschen hier quer zu denken, weil ich hatte den Founder von Interloom gerade im Podcast, die ja auch so ein bisschen in Workflow Automation halt reingehen, aber halt, er sagt halt eben nicht in die Prozesse, von denen es digitale Zwillinge gibt, die halt abgebildet sind, sondern vielmehr in die 70%, die halt nicht wirklich abgebildet sind und die halt sozusagen eher wie so ein Tesla mit 1000 Kameras einfach rumfahren, ultra viel Datenpunkte im Unternehmen aufnehmen und die Prozesse sozusagen selber verstehen als Software, ja, und daraus dann halt Empfehlungen ableiten. Jetzt hört es sich ja bei dir so an, als sagst du, ja, nee, ich habe ja eigentlich schon sehr viel abgebildet. Wie ist denn da die Realität? Also wie viel von so einer Firma und von so Prozessen sind denn wirklich in so einem digitalen Zwilling drin?
Ist unserer Erfahrung nach sehr industriespezifisch. Also wenn man mit so Manufacturing-Industrie redet, die sind ziemlich mature. Also insbesondere in Deutschland sehr, sehr starke transaktionale Prozessabbildung, sag ich mal. Ja, also da wird ja kein Teil verschickt oder produziert, was nicht irgendwie in irgendeinem SAP, MES oder ich weiß nicht, was für System durchläuft. So. Bei anderen Industrien, im Banking-Umfeld zum Beispiel, sehen wir da schon, dass super viele Backoffice-Prozesse einfach auf E-Mail und Excel-Basis nach wie vor fungieren. Ja, das heißt, da hat man dann eher das Thema unstrukturierte Daten, unstrukturierte Prozesse. Ja. Mhm. Aber auch da sehen wir einen spannenden Ansatz, weil genau wie du sagst gerade, im Prinzip willst du ja beide Welten miteinander verknüpfen. Also am Ende hat auch eine Bank ein Kernbankensystem, wo irgendwelche Prozesse reinfließen. Und es bringt dir eigentlich gar nichts, wenn du jetzt nur die unstrukturierten Prozesse verstehst, wenn du sozusagen die strukturierte Schicht dann wieder außen vor lässt. So, ja? Und eigentlich liegt der richtige Charme dann da drin, beide Ebenen und beide Welten so zu verknüpfen, dass du am Ende dann auch die gesamte End-to-End-Sicht hast. Das ist, glaube ich, das, wo man Hand anlegen muss.
Ja. Okay, und wenn du jetzt in, um es für mich nochmal greifbarer zu machen, wenn du jetzt in so einen Enterprise-Pitch reingehst, also was wären jetzt so ein Beispielprozesse, die du bei einer Rewe irgendwie optimieren konntest oder kannst, wenn du NPMX einführst?
Ja, also erfahrungsgemäß, und das bezieht jetzt gar nicht nur auf uns, das machen andere Vendoren genauso, ja, sind die Quick-Win-Prozesse oft die tatsächlich irgendwie Finanzbezug haben, also irgendwelche Admin-Prozesse. Warum? Weil du da sehr, sehr schön quantifizieren kannst, was du an Mehrwerten bietest. Also typische Prozesse sind dann Procure-to-Pay, Order-to-Cash und so weiter und so fort, aber dann eben verknüpft tatsächlich mit der Wertschöpfungsschicht. Ja, also du guckst dann halt zum Beispiel so Dinge an, wo hast du Eingangsrechnungen, wo du dein Zahlverhalten optimieren kannst? Wo hast du Ausgangsrechnungen, wo du viel zu lange brauchst, um sie zu erstellen, nachdem du deine Leistung erbracht hast und so weiter. Ja, und das sind dann so die Dinge, wo man sehr, sehr schnell einen Mehrwert findet. Was aber bei zum Beispiel nach Rewe super spannend ist, und das machen wir bei möglichst vielen unserer Kunden, wir versuchen wirklich in deren Kernprozesse reinzugehen, weil am Ende ist das vielleicht ein bisschen mehr Aufwand am Anfang, aber liefert halt auch nochmal größeren Wert. Also Beispiel Rewe finde ich nach wie vor einen tollen Prozess. Die gucken sich an, wie die Pfandautomaten laufen und wie die Rückgabeprozesse funktionieren, weil das kennt jeder aus dem Supermarkt. Wenn man mal hochrechnet, wie viele Flaschen so im Jahr zurückgegeben werden in Deutschland, das sind Milliarden an Euros am Ende. Ja. Das heißt, da ist ein großes Potenzial auch für Fraud, ja, oder für Prozesse, die nicht so laufen, wie sie sollten. Und wenn man da halt gut reinguckt, ja, dann hat das einen großen Hebel. Ja. Und das ist sowas, das ist das, was ich meinte eingangs mit das begeistert mich nach wie vor. Ja, so ein Prozess setzt du halt dann aber nur bei einer Rewe oder bei einem anderen Retailer um. Ja, dann gibt's aber andere Kunden, die machen was komplett anderes. Also ja, das ist das Schöne an unserer Technologie, in unserer Disziplin, dass man eigentlich jeden Prozess, der irgendwie digital abgebildet ist, analysieren, optimieren kann.
Ja. Stimmt. Also und ihr habt keinen vertikalen Branchenfokus. Also sagst weil du gesagt hast, jetzt von Manufacturing zu Banking zu Lebensmittel Einzelhandel, das sind ja schon wirklich komplexe Industrien jeweils. Ja, und aber da gibt es überall Cases, wo euer Tool Mehrwert bieten kann.
Ja, also wir sagen, wir werden ja auch immer so nach dem ICP gefragt und so weiter. Ja, wir sagen, beantworten das immer dann gerne auf der Metaebene eher zu sagen, ja, du brauchst halt eine gewisse Unternehmensgröße, weil nur dann ist sichergestellt, dass der Kunde eine vernünftige Digitalisierung schon hatte. Also weil fairerweise, wenn ein Kunde nicht digitalisiert ist, dann haben wir keine Chance. Ja? Also und mit digitalisiert meine ich jetzt wirklich, dass man zumindest irgendwelche Arten von digitalen Daten hat, auf die man aufsetzen kann. Aber wenn er das hat, ja, dann findet man eigentlich immer Use Cases. Also wir sind auch im Public-Bereich unterwegs. Wir haben eine AOK als Kunde beispielsweise. Ja, super, super spannend. Und die haben das in, glaube ich, 10 Landesgesellschaften ausgerollt. Und auch entsprechend viel Potenziale gefunden. Und das ist einfach so, dass, wie du sagst, ja, sehr breit. Und wenn es einen digitalen Prozess gibt, dann können wir den auch optimieren.
Ja, ich habe nur nachgefragt, weil ich hatte auch den Lasse Diener von Affinity oder bezahl.de drin. Die machen sozusagen, weil du gesagt hast, Order to Cash oder genau, das waren die halt für die Automobilindustrie, also vor allem für so Autohäuser. Ja, ja, aber halt sehr, sehr vertikal so, weil sie sagen, okay, das ist wiederum sehr so spezifisch und auch die Sales-Prozesse sind, da reicht es, wenn wir uns auf den Markt konzentrieren, der ist dann auch groß genug. Ja. Und genau, und dann legt ihr da halt quer dazu, ja, und nehmt euch dann die Sachen, die da einfach gehen. Okay, und was sind vielleicht so die ein, zwei Learnings, wenn ich jetzt so eine horizontale Software habe, irgendwie verschiedene Branchen, du hast ja auch gesagt, eigentlich machen wir so ein bisschen von Mittelstand bis Enterprise auch alles, ja, also das ist ja schon viel, ja, also alle Branchen und alle Firmengrößen. Wie geht euer Go-to-Market Prozess da, wie ist das Team aufgestellt, wie erreicht ihr die Kunden am effektivsten, was habt ihr da über die Jahre jetzt so gelernt?
Ja, also super wichtige und relevante Frage, weil das ist tatsächlich was, wo wir uns auch immer wieder neu auch den Kopf drüber zerbrochen haben. Ja, Thema Nummer eins ist, es geht nicht ohne vernünftiges Value Engineering in unserem Business. Also klar, es gibt Kunden, die kennen das Thema schon, die haben sich damit schon intensiv auseinandergesetzt, so, ja, die wissen dann auch um die Vorteile und Nachteile von anderen Vendoren und dann braucht man die jetzt nicht mehr von dem Thema an sich überzeugen, da ist das dann nicht so wichtig, aber gerade wenn man Kunden neu aufschließen will, wir müssen es immer schaffen, dass wir die Möglichkeiten der Plattform so an die Unternehmensstrategie beim Kunden pinnen, ja, dass da eben dann entsprechend auch Budgets dafür bereitgestellt werden. So. Und das läuft halt sehr, sehr gut über entsprechendes Value Engineering, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und das muss natürlich dann auch teilweise branchenspezifisch passieren, so. Und da ist natürlich als dann doch nach wie vor eher kleinerer Player immer die Frage, was kann man aus eigener Kraft leisten? Weil ich würde im Leben nicht behaupten, dass wir jetzt für jede Industrie den absoluten Advisor am Start haben, der jetzt dann auch noch dem Kunden erklärt, wie er seine Prozesse optimieren soll. Das heißt, ein zweites super wichtiges Puzzlestück in dem Kontext ist eine gute Partnerlandschaft, die eben auch boutiquemäßig in den Branchen sich auskennen, wo wir dann auch ganz gezielt sagen, ey, wir haben jetzt hier eine Bank gewonnen, ja, als Kunden, ja, die haben bestimmte Ideen, aber die müssen wir jetzt erstmal quantifizieren und qualifizieren, ja, kommt auch mit rein, um dann eben auch Advice geben zu können. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, das gut abzumischen und das aber auch gut zu orchestrieren in so einem Sales Cycle, das ist so ein bisschen die Challenge, aber auch dann das, was am Ende dann den Erfolg bringt, weil es dann halt sehr, sehr klar auch rausstellt, welche Mehrwerte man bringt mit der Software.
Okay, finde ich ganz spannend. Wie viel von solchen Partnerunternehmen habt ihr dann?
Also wir haben relativ viele, es sind glaube ich um die 50, aber aktiv, mit denen wir intensiv arbeiten, das ist so 10 bis 20, würde ich sagen. Ja, wir unterscheiden da aber tatsächlich zwischen Boutique-Partnern, die eben sehr gezieltes Branchen-Know-how mitbringen und Prozesswissen in den einzelnen Verticals oder halt auch Systemintegratoren. Also wir arbeiten auch super erfolgreich mit einer Deloitte zum Beispiel zusammen, die ein gutes Team für Process Mining haben oder auch einer Capgemini, die dann einfach auch so die großen Scale-Projekte machen mit Nearshoring-Ressourcen und so weiter, wo wir auch als Software-Vendor sagen, das ist dann auch nicht mehr unsere Kerndisziplin. Da fokussieren wir uns eben auf die Software und nicht auf die Implementierung.
Mhm. Genau. Okay. Ja, aber das ist spannend, weil wir auch immer wieder so ein bisschen dieses ganze Thema Partnerships irgendwie durchgehen. Also ob du jetzt sozusagen Direct Sales über Partner machst oder du sagst jetzt, okay, ich hole mir Partner rein, ne, wenn ich einen Kunden habe. Und ja, dann das ist natürlich einfacher, weil die freuen sich, ne, wenn sie dann Aufträge kriegen und ihr müsst euch dann nicht um die Implementierung kümmern, könnt euch sozusagen auf das Core-Produkt konzentrieren, was ich total sinnvoll halte.
Also man muss aber ehrlicherweise sagen, also haben wir auch viel Lehrgeld bezahlt. Also früher dachten wir, ja komm, wir versuchen möglichst viele Reselling-Partner an den Start zu bekommen.
Ja.
Klar, will jeder, weil klar, du kannst das auf dem, ne, Excel super rechnen, ne, was das, wie das skaliert, ja, so, ja. Hat nicht funktioniert, ehrlicherweise. Ja. Ne? Ist irgendwie super schwierig im Business mit erklärungsbedürftigen Softwarelösungen. Und der Weg dann zu sagen, hey, wir haben Partner, die bringen uns Kunden, das funktioniert schon, aber wir machen die Sales-Cycle dann fast immer gemeinsam. Und dann kriegt der Partner auch eine Marge dafür, ist super fein alles, aber es funktioniert tatsächlich am besten in so einer Art Co-Sell-Approach, egal wer jetzt am Ende der Vertragshalter ist, das kann man auch noch klären, aber tatsächlich ist die Erfolgswahrscheinlichkeit dann viel, viel höher.
Ja, genau, ja, verstanden. Also es gibt Cases, wo ihr den Vertrag habt und die anderen reinholt, es gibt genau. Cases, wo die anderen euch mit dazu nehmen, aber du sagst, im Sale sollte jemand von euch sein, weil euer Produkt halt auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist und das macht so, niemand für dich. Ne? Das machst du halt selber am Ende, das verstehe ich. Ich glaube auch, das beste Beispiel bisher, was ich sozusagen in Partnership und Sales gesehen habe, waren die Franzosen YouSign, dieser DocuSign-Angriff. Die haben einfach gesagt, okay, DocuSign macht Direktverkauf oder Direktvertrieb, ja, und die haben angefangen, sich einfach in andere SaaS-Lösungen rein zu definieren. Und dann kannst du dann halt in deinem SaaS-Tool E-Signature mit anbieten. Aber da würde ich halt genau sagen, das ist halt so ein Case, der ist halt relativ einfach oder naheliegend. Ja, und da musst du jetzt auch nicht jemandem erklären, dass es sinnvoll ist, so ein Feature zu haben. Ja, ja. Also das versteht jeder Software-Seller, dass die Software besser ist, wenn man direkt sein kann in der Software und dann ist es halt damit drauf und dann, die haben sehr, sehr viel Erfolg gehabt mit Growth through Partnerships, aber ja, das glaube ich, genau wie du sagst, hängt ein bisschen an der Komplexität von dem eigenen Produkt halt ab. Ne?
Absolut.
Okay, also Partnerships nicht im Sinne von Resellern, sondern Partnerships im Sinne von Co-Sales und dann halt ein bisschen
und Cooperation.
Fokus ja, auf Core Value Delivery und da seid ihr halt nicht bei der Implementierung drin. Ja, finde ich gut.
Also mir hat mal jemand, ein sehr schlauer Mensch, gesagt, hey, ein Partner löst dir keine Probleme, die du nicht selber lösen kannst. So, das ist schon so, ja. Das darf man nicht unterschätzen, aber unser Best Way war jetzt immer diese Kooperation, ja.
Würde ich auch total unterschreiben. Wenn man irgendwo an einem Punkt ist, wo man nicht weiterkommt und sagt, ich hole mir jetzt jemand rein, der es für mich macht, das ist habe ich auch noch nicht oft gesehen, dass das dann richtig gut funktioniert hat.
So.
Ich finde es deshalb auch spannend, weil ich glaube, gerade weil wir waren vor 15 Minuten oder so an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, irgendwie Fortino Capital ist jetzt reingekommen, ihr habt sozusagen die Plattform aufgebaut, seid jetzt auf vielen Datenplattformen und könnt jetzt auch internationalisieren und ein bisschen da angreifen. Und du hast gesagt, eine wichtige Voraussetzung ist halt, ich brauche ein Team, was von der Struktur so aufgebaut ist, dass es skalieren kann. Ja, aber natürlich auch deine Sales Motion muss natürlich da sein und verstanden sein. So ein Partnerthema muss, glaube ich, sehr gut verstanden sein, bevor man jetzt einfach Geld und Druck in die Pipeline schiebt. Ja,
absolut.
Und erwartet, dass alles irgendwie schneller und besser geht. Fangen wir mal mit Internationalisierung an. So, welche Märkte, in welchen Märkten seid ihr denn und wo wollt ihr hin?
Ja, also wir haben halt historisch bedingt sehr stark in Deutschland oder DACH angefangen. Ja. Das ist nach wie vor unser Hauptmarkt, wo die meisten Umsätze machen. Haben dann über Partner teilweise in Europa, insbesondere in Skandinavien, angefangen, unser Business auszubauen. Und sind jetzt tatsächlich seit letztem Jahr auch in den USA selber unterwegs, wo wir die ersten, das erste Sales-Team aufgebaut haben. Und das sind auch so die Schwerpunktmärkte, die wir jetzt für den Moment sehen. Also sprich Europa und Nordamerika, Kanada. Da haben wir uns auch relativ viele Gedanken gemacht, auch viel mit zum Beispiel Gartner drüber gesprochen und anderen Analysten. Ja, wo ist denn gerade so das größte Growth, wo macht es am meisten Sinn? Ja, Südostasien zum Beispiel ist auch so ein Thema, wo man irgendwie angreifen könnte, aber das ist jetzt für uns jetzt gerade eher so die Frage der Prioritäten und Reihenfolge. Und wir haben super viel Potenzial in Europa, was wir noch nicht ausgeschöpft haben. Wir sehen in den USA ein Riesenpotenzial und das sind tatsächlich so die zwei Märkte, wo wir momentan unseren Fokus drauf setzen.
Auch da wieder die Henne-Ei-Frage. Also ja. Treibt Fortino dann USA oder habt ihr gesagt, ich sehe Potenzial in den USA und suche mir dann halt auch einen Investmentpartner, der in dem Bereich vielleicht stark ist oder helfen kann oder zumindest connected ist?
Letzteres tatsächlich. Also wir haben letztes Jahr schon angefangen. Fortino ist ja jetzt erst eingestiegen. Die erste Pipeline auch aufzubauen in den USA, ja, auch um eben auch aufzeigen zu können, dass es da einen Markt gibt, der auch grundsätzlich für uns funktioniert.
Ja. Okay, sehr gut, ja.
Und genau, das jetzt, für uns war das so rum.
Dann ist die andere Story, die ich immer wieder höre, dass wenn du in die USA gehst, vor allem wenn du ein Sales-Team da aufbauen willst, dass du lokal hirest, aber dass du eigentlich auch irgendwie aus der Founder-Riege oder aus der Geschäftsführung eigentlich vor Ort sein musst, zumindest für eine Zeit lang. Wie oft bist du im Jahr in den USA?
Ja, tatsächlich nicht so oft. Mhm. Wir haben das auch viel überlegt und diskutiert. Jetzt war natürlich auch so der Exit stark im Vordergrund das letzte halbe Jahr, wo es jetzt auch, glaube ich, gar nicht möglich gewesen wäre von dem her, dass ich das irgendwie mache. Was für uns gut ist, also wir haben sehr gezielt nach jemandem gesucht da drüben, der den Markt schon kennt. Also sprich, wir haben jetzt nicht jemanden oder jetzt nicht mit jemandem angefangen, dem man jetzt erstmal irgendwie Process Mining beibringen muss und der jetzt irgendwie so bei Null anfängt. Sondern tatsächlich, wir haben jemanden geheiert, der beim Wettbewerb vorher schon tätig war, der auch den Markt schon kannte, der auch schon ein gutes Netzwerk hatte. Und deswegen funktioniert das bisher eigentlich ganz gut, auch ohne, dass wir jetzt so oft selber vor Ort sind. Aber es ist schon so, dass wir schon immer wieder mit den Teams auch vor Ort sind, auch für Proof of Values zum Beispiel. Das ist dann auch da nach wie vor ein Business, was besser funktioniert, wenn man hands-on beim Kunden ist und nicht nur remote über 6 Zeitzonen.
Ist jetzt gerade ein sehr aktuelles Thema in den News, ist dieses Wegrekrutieren von Wettbewerbern, insbesondere bei AI-Talent hört man ja da relativ viel von. Dann auch mal so diese Story, dass jetzt halt, also wie gehst du damit um, wenn du sagst, okay, ich verstehe genau, was du meinst, ich hole mir jemanden vom Wettbewerber, der kennt sich aus, kennt den Markt, kennt auch das Thema sehr gut und gleichzeitig ist natürlich die Story, wenn einer einmal wechselt, ja, dann wechselt er wahrscheinlich auch zweimal, wenn die nächste Opportunity da ist, was natürlich dann auch wiederum blöd ist, weil natürlich von so einer Person in so einem Markt da auch jetzt relativ viel abhängt. Wie kriegt man denn so einen Menschen, so einen neuen Kollegen dann gut eingebunden in die Organisation, dass das möglichst nicht zu schnell passiert?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir da eine recht gute Unternehmenskultur haben. Also das ist auch was uns auszeichnet. Wir arbeiten extrem partnerschaftlich und auf Augenhöhe mit allen unseren Kollegen zusammen. Also wir sind ein Unternehmen, was nicht sehr hierarchisch geprägt ist, was sehr im Miteinander arbeitet. Und wir haben natürlich schon beim Hiring auch darauf geachtet, ist das jetzt jemand, der jetzt jedes Jahr wechselt? Ne? Also gerade in den USA mit irgendwie 2 Wochen Kündigungsfrist ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Risiko als jetzt vielleicht in Deutschland. Und tatsächlich war uns das wichtig, dass wir eben jemanden einstellen, der jetzt nicht den Track Record hat, alle 1,5-2 Jahre irgendwie zu wechseln, sondern der schon eine Kontinuität auch in seinem CV hat. Und das scheint sich bis letzt zu bewahrheiten, dass das funktioniert.
Okay, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was andere interessiert, ist, wie baust du denn so eine Firmenkultur auf, ja, wenn du global Mitarbeiter hast, irgendwie selber nicht oft vor Ort bist, aus unterschiedlichen Gründen, ja, das gibt ja viele, es gibt Leute, die haben Kinder, Family, es gibt Leute, die machen irgendwie WhatsApp und sind deswegen irgendwie zwischen Brasilien und Indien, also das kannst du persönlich dann irgendwann auch gar nicht mehr abdecken, ne, wenn du dann irgendwie so 6 riesengroße Länder hast, die aber alle komplett woanders sind. Also wie schafft ihr das, diese Unternehmenskultur zu generieren?
Ja, also das Thema mit Unternehmenskultur ist ja immer, man kann die gar nicht vorgeben, ne? Also es ist ja eigentlich so ein bisschen so das, was eher indirekt entsteht, durch die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, wie man miteinander umgeht, ja, wie man auch Dinge vorlebt. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Arbeitskultur vorzuleben, die man auch im Unternehmen bevorzugt sehen möchte, so. Also wenn man das nicht, also der Fisch stinkt ja immer vom Kopf, ne? Also wenn man das nicht selber sehr klar vorlebt und zumindest so einigermaßen versucht, sich da treu zu bleiben, dann geht das eh nicht. Also das ist ein wichtiges Thema. Und das ist tatsächlich, also so ein Punkt, also mir hat immer jemand gesagt, der Hiring-Prozess ist der wichtigste Prozess im Unternehmen, ne? Das ist schon so. Also wir heiern nicht einfach nur irgendwie, damit es schnell geht, sondern wir gucken schon sehr genau, dass wir Leute einstellen, die auch zu unserer Kultur und zu unserem Unternehmen passt. Und wir haben tatsächlich viele Leute in den letzten Jahren eingestellt, auch über Empfehlungen von Mitarbeitenden, was natürlich automatisch dann so ein bisschen eine Vorfilterung ist, um einfach auch Leute reinzubekommen, die gut reinpassen und die dann auch zur Kultur gut passen. Ja, also wir haben auch schon mal Partner gesagt.
Fliegst du alle einmal im Jahr zusammen oder einmal im Quartal?
Und ja, machen wir. Genau, also das machen wir tatsächlich. Wir machen mindestens einmal im Jahr ein Präsenz-All-Hands-Meeting. Ja. Immer so als Jahreskickoff tatsächlich. Wir selber sind auch mittlerweile in Deutschland auch eine ich sag mal, Full-Hybrid-Firma. Also wir haben tatsächlich viele Kollegen, die auch komplett remote arbeiten, viele aber auch im Office, also sehr gemischt oder halt manche dann halt so halbe-halbe. Es ist super wichtig, dass man da die Gelegenheit dann hat, auch sich vor Ort auszutauschen, dafür auch Zeit zu haben. Das ist tatsächlich so. Und
also wenn es da logistische Hürden gibt, da kann ich den Frank Piotraschke von SoSafe empfehlen. Als wir Januar da waren, waren die gerade mit 600 Mann in ihrem in ihrem Yearly Kickoff Meeting und fand's alle ganz geil und da habe ich auch gesagt, und der Kollege Hübner, Florian Hübner von Uberall meint halt auch, ne, also irgendwie 400 plus Leute fully remote irgendwie, wenn du die einmal zusammenkriegst, das sind dann auch teure All Hands.
Ja, ist so.
Aber muss man, glaube ich, machen, muss man einrechnen irgendwie.
Ja, sonst ist echt schwierig. Dafür sparst du dann vielleicht irgendwie Büroflächen und wie auch immer. Ja, kannst du ein Business Case aufmachen. Aber also wir haben jetzt vor 3 Wochen
so ein Sommerfest. Du kriegst halt Talent, was du sonst nicht kriegst. Ne?
Ja, absolut.
Auch ein Argument. Ne?
Total, ja. Absolut. Ja. Wir haben jetzt vor 3 Wochen Sommerfest gemacht, zum Beispiel mit quasi der ganzen Mannschaft im Schwarzwald wandern gewesen. Ja, perfekt. Also das ist wirklich, wir hatten natürlich auch mega Wetter, da haben wir Glück, aber das ist einfach super, super wichtig.
Okay, dann machen wir ein bisschen Ausblick nach vorne. Also du hast jetzt einen frischen Investmentpartner an Bord. Du hast Pläne zu internationalisieren. Irgendwie Produkt ist gerade gut gewachsen über die letzten 2 Jahre. Dein Team ist super und du magst alle. In Nordamerika fängt an, ein bisschen zu funktionieren. Das klingt erstmal alles gut. Was sind denn deiner Meinung nach jetzt die 2, 3 Herausforderungen, die größten Herausforderungen, die du jetzt 2025 noch siehst?
Ja, also ganz operativ kann man natürlich sagen und muss man auch sagen, ne, wir sind da jetzt dabei, uns aus der NetGo rauszulösen. Das heißt, wir haben gerade schon ein Demerger-Projekt, was uns beschäftigt. Ja. Wir versuchen das möglichst weit weg von den operativen Teams zu halten, dass Sales und Dev und so weiter möglichst wenig impacted ist. Aber das sind natürlich so Dinge, womit wir uns jetzt gerade sehr stark beschäftigen. Ja. IT-Migration, die Shared Services ins Haus wiederholen und so weiter. Ja. Funktioniert allerdings schon relativ gut. Wir sind tatsächlich weiter, als wir dachten. Aber diese Eigenständigkeit jetzt dann auch wirklich umzusetzen, ist eine Top-Prio gerade. Jetzt in den nächsten 8 Wochen, würde ich jetzt noch sagen. Ja.
Total fair. Ich meine, das kommt halt aus eurer besonderen Situation, dass ihr halt eigentlich jetzt ja so ein Spin-off-Exit habt.
Absolut.
Also müsst ihr halt auch irgendwie euch da freischaufeln. Ja,
okay. Absolut, dann, ja. Also das ist das ein Thema. Und dann ganz klar, bis Ende des Jahres erarbeiten wir eine Strategie jetzt auch, wo unser Produkt in den nächsten 5 Jahren sein wird, ja, und auch unter Unternehmen, ja. Also ich skizziere das immer wie so ein Dreiklang oder so ein Dreieck, ja. Du brauchst eine gute Produktstrategie, du brauchst eine gute Go-to-Market-Strategie, du brauchst eine gute Unternehmensstrategie und das bedingt sich natürlich so. Und das ist sozusagen das, an dem wir jetzt mit Hochdruck arbeiten, auch unter den neuen Rahmenbedingungen, das so zu verschränken und zu verzahnen, dass uns das halt maximale Traction und Erfolg gibt in den nächsten 5 Jahren. Und wir haben halt das Thema AI mit allen Facetten, Vor- und Nachteilen und auch Risiken, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, keiner weiß genau, was da noch passiert in den nächsten 2-3 Jahren. So, das ist einfach
genau, hätte ich gerade gesagt, also ja? 5 Jahre planen halte ich für wirklich schwierig einfach gerade. Also ja, vergiss es, da will ich nicht in deinen Schuhen stecken. Ja, ich habe auch früher die Leute gefragt, wo siehst du dich Ende des Jahres oder in 2 Jahren, 3 Jahren? Mhm, ja, inzwischen fragst du ja eher so, was schafft ihr bis Oktober noch? Ja, und die Antworten sind teilweise auch skurril. Ja, also du hattest eben auch mal erwähnt, so ein paar Sachen sind da doch einfach richtig schnell gerade im Wandel und manche Sachen kommen und gehen auch schnell wieder. Ja. Und das ist ja, ich nehme dich jetzt als sehr entspannt wahr, was das Thema angeht und so ein bisschen in der Beobachterrolle. Und das kann ja auch eine der guten Rollen am Ende sein. Das werden wir dann sehen. Ich glaube, es gibt Leute, die sind viel hektischer. Und weil sie einfach getrieben sind von der Angst, irgendwas, ne, irgendeine Welle zu verpassen, so, ne, die du dann eventuell, der du dann hinterher rennst, so. Und ich glaube, beide Sichten kann man total verstehen. Mhm. Ja, und was jetzt am Ende sich dann durchsetzt und recht hat, das wird die Zeit zeigen. Aber ist halt, man will ja auch irgendwie ungern gambeln, wenn man so eine Firma so irgendwie viele Jahre aufgebaut hat, ne? Man will ja schon irgendwie mitspielen. Ja, ist schwierig.
Ja. Ja, wir versuchen das sehr stark mit Einbindung unserer Kunden im Sinne von, was bringt denen wirklich einen Mehrwert? Ja, also weil das können wir können uns nicht erlauben, jetzt irgendwas zu entwickeln, irgendwie 2 Jahre und dann Big Bang-mäßig irgendwie auf den Markt zu bringen und dann festzustellen, braucht eigentlich keiner oder uns hat jetzt irgendwie irgendein AI-Player einfach weggefrühstückt. So, das geht nicht. Ne? Also unser Fokus ist da sehr klar, kundenorientiert zu arbeiten, weil am Ende zahlen uns die Kunden genau dann dafür auch ihr Geld, so, ja, und das hat in der Vergangenheit eigentlich sehr gut geklappt.
Wobei ja jetzt gerade irgendwie SAP und Oracle irgendwie in den Schlagzeilen war, ne, mit irgendwie von decreasing growth zu Shift Richtung Hypergrowth jetzt wieder, weil sie halt einfach sehr, sehr geschickt diese AI-Themen in ihre Enterprise-Kunden reintragen, ja. Und diese bestehenden tiefen Kundenbeziehungen halt einfach jetzt leveragen können. Ist es bei euch auch so oder seid ihr dafür zu klein oder noch nicht tief genug drin?
Also ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen. Gerade wenn so große Unternehmen und Namen jetzt da so Dinge announcen, weil was ja oft der Fall ist, da werden dann Verträge geschlossen mit irgendwelchen Dingen, die aber noch gar nicht irgendwie in der Delivery sind. So. Ja, das ist dann eher erstmal so ein kommerzielles Ding. So, ja, also ähnlich wie als dann alle in die SAP Cloud irgendwie so, ne? Weiß nicht, wie da die Adoption mittlerweile ist, so, ja. Und das ist so ein bisschen das machen wir anders. Wir können es uns tatsächlich nicht erlauben, aber es ist auch nicht unser Ansatz, jetzt irgendwie zu versuchen, den Kunden irgendwie was jetzt in ihre Verträge reinzuschieben, wo AI draufsteht und es macht erstmal nur den Topf größer. Also es muss dann schon irgendwie Nutzen liefern. Und unser Ansatz ist tatsächlich, da sind wir vielleicht auch eher technisch geprägt, zu gucken, was bringt denen denn wirklich einen Vorteil, auch jetzt in Ergänzung zu unserem heutigen Produkt, wofür sie auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Ja, und dann auch zu gucken, wie ist das Kommerzialisierungsmodell dann dahinter, was dann auch gut funktioniert. Das ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem wir uns im Rahmen der Strategie sehr intensiv auseinandersetzen, weil wir gehen schon davon aus, dass sich die Preisstrategien ändern müssen im Rahmen dieser Transformation in Richtung AI. Das ist einfach so.
Ja, wie bepreist ihr gerade?
Wir sind schon nach wie vor im Prinzip mit einer Base-Fee unterwegs und dann im Seed-Pricing. Ja. Ja, genau. Je nach Unternehmensgröße dann unterschiedlich gestaffelt so. Das ist...
Dann gibt es ja gerade so eine ganz aktive Diskussion, ne? Wie geht es weiter? Wie nach Seed-Pricing in Verbrauch etc.?
Genau.
Jetzt auch ein, zwei spannende Vorträge jetzt irgendwie auf dem Summit geben, weil es einfach ein Thema ist, was sehr viele Leute halt gerade beschäftigt, fairerweise. Ja, und da kann man sicherlich auch mal 1-2 Stunden drüber diskutieren mit anderen, bevor man da halt irgendwie alles umbaut in seiner Firma oder zweimal wieder zurückdreht. Okay, finde ich spannend. Das heißt, genau, jetzt Fortinos reingegangen, ihr habt große Pläne, du guckst auf AI sehr, sehr kritisch und sehr genau, aber jetzt auch nicht hektisch, sondern du arbeitest mit den Kunden zusammen daran, wie kann man sozusagen AI nutzen, um wirklich Mehrwert zu generieren. Hast ja auch gesagt, in der Sales Motion, dass ihr generell einfach mit Kunden an Value-Based arbeitet, also auch die, ne, irgendwie Zahlungsbereitschaft immer früh abfragt und guckt, dass ihr da wirklich irgendwie helft. Ich glaube, das ist im Enterprise-Segment auch inzwischen verstanden, dass das der einzig sinnvolle Weg ist. Sonst arbeitet man sehr viel und kriegt am Ende dann doch sehr wenig und weiß auch gar nicht genau, ob es alles richtig ist. Das scheint alles sehr gut zu funktionieren. Klingt für mich total sympathisch und auch nach einer spannenden Story. Ich finde vor allem dein einer Satz, der ist hängen geblieben, diese ganze AI-Welle, die führt natürlich einfach dazu, dass einfach unfassbar viele Daten gerade entstehen, weil Daten einfach produziert werden und einfach auch mehr geshared werden. Und wenn ihr dann in den Daten Mehrwert findet als Firma, dann habt ihr natürlich einen viel größeren Spielplatz, ja, gerade irgendwie, und der wächst rasant. Insofern glaube ich, traue ich da dein Wort, dass da in der Zukunft noch viel zu tun ist für euch. Ich wünsche dir heute erstmal viel Erfolg. Wir gucken, ob wir bis Oktober da schon ein Update kriegen auf eure 5-Jahres-Strategie. Ja. Bis dahin meine Abschlussfrage, ob jetzt Karlsruhe oder sonst wo um die Welt. Wir machen immer so einen kleinen Kulinarik-Ausblick. Du hast viele Jahre jetzt bei Mehrwerk gearbeitet. Vielleicht hast du irgendwo zwischendurch mal einen Laden gefunden, den andere Founder auch besuchen sollten, wenn sie Hunger haben, was essen wollen.
Ja, also ich habe tatsächlich so einen Geheimtipp. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt disclosen soll, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass er dann überrannt ist. Aber ich bin nicht so oft mit viel Zeit in Berlin. Deswegen disclose ich ihn trotzdem. Es gibt einen super kleinen Laden in Berlin, nennt sich Grünfisch. Die haben nicht mal eine Webseite, ja, die findet man irgendwie bei Google Maps, die so richtig italienisch, wie man das so auf so einer italienischen Bauernhof kennt, da kochen. Ja, ist absoluter Geheimtipp, habe ich zufällig mal über einen Bekannten empfohlen bekommen. War es
einfach mal da. Okay, ja, Grünfisch.
Ist ja, gut. Genau.
Ich mag ja Berlin-Tipps, die sind für mich deutlich einfacher zu erreichen. verpacken wir in die Shownotes beziehungsweise auf unsere Restaurant-Empfehlung. Und Konstantin, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Super spannendes Gespräch. Einfach mal, um ein Beispiel zu kriegen, wie so jemand aus einem bestehenden Unternehmen sozusagen ein Produkt entwickelt hat, das jetzt so gut funktioniert, dass es separat verkauft wurde. Das ist eine Story, die haben wir jetzt noch nicht so oft gehabt und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass das heute geklappt hat und wünsche euch da alles Gute.
Ja, danke dir. Hat mir auch mega Spaß gemacht. War ein cooles Gespräch. Danke.